Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, hier zu sein. Jetzt rede ich auch mit euch. Ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die trägt den Titel Brotkrumen leckende Hunde. So, jetzt dürft ihr mal raten, welcher Bibeltext zu diesem Titel gehören könnte. Brotkrumen leckende Hunde. Schon eine Idee? Ihr könnt euch ja mal überlegen. Und dann schlagen wir mal Matthäus 15 auf. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr richtig lagt. Matthäus 15 und da die Verse 21 bis 28. Ich lese mal den Text einfach vor. Matthäus 15, 21 bis 28. Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig: Hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids! Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Ja, sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte er zu der Frau: Ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder: Herr, hilf mir doch! Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Wenn ich manchmal so bekannte Bibeltexte lese oder so eine Predigt damit anfängt, dann denke ich manchmal so, ja, kenne ich schon und fange schon leicht abzudriften, weil ich mir denke, naja, was kommt da jetzt Neues? Und in Friedensau, wo ich studiert habe, da gab es es so, dass man zum Beginn der Predigttext verlesen wurde von jemand anderem. Und dann wusste man immer schon, ah ja, okay, in welche Richtung ungefähr das geht. Und man hört diesen Text und ganz oft war es wirklich so, ach, schon wieder diese Geschichte. Und dann war ich innerlich schon so halb am Wegdriften. Und es ist mir irgendwann aufgefallen, und auch als ich diese Predigt vorbereitet habe, mit so einem bekannten Text ist mir das aufgefallen. Es ist so ein Text, wo ich denke, ja, tausendmal gehört, da bin ich dann schon halb wieder wegdriften. Aber ich lade euch einmal nicht abzudriften, denn ich habe in diesem Text etwas entdeckt, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und vielleicht kann ich euch ein bisschen etwas Neues zeigen. Und zwar gibt es in dieser Geschichte eine Bewegung oder vielleicht ein Bild, was Jesus und diese kananitische Frau gemeinsam malen. Und ich will es euch zeigen, dieses Bild. Also es geht los in Vers 26. Da sagt Jesus: Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen. So, und wenn man jetzt noch den Vers 24 zu dieser Aussage dazu nimmt: Ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, dann sagt Jesus gewissermaßen, dass er eben zu den Juden gesandt ist und diese die Kinder sind, denen er das Brot gibt. Ja, die Juden sind die Kinder. Wir haben also, ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier wäre so ein Tisch. Ja, ihr müsst jetzt ein bisschen dieses Bild vor euren Augen malen. Hier ist ein Tisch und Jesus als Meister steht daneben und gibt den Juden das Brot. Und die Juden sitzen dann hier am Tisch und nehmen das Brot in Empfang. Die Juden bekommen das.
So, und jetzt kommt Vers 27. Du hast recht, Herr, aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Oder bei Luther heißt es, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Es gibt also auch noch Hunde, die da irgendwie so um den Tisch herumstreichen. Ne? So, könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich jetzt ein Hund wäre, ungefähr so. Wer rennt hier so rum? Nein, malt das Bild vor euren Augen. Tisch, Jesus daneben, bedient Juden und die Hunde, die da so sind. Und die Heiden sind die Hunde, die daneben rumrennen und die Brotkrumen auflecken. Die warten auf die Essensreste, das, was irgendwie noch abfällt. Sie hoffen, dass sie irgendwas von den Juden noch abbekommen können. Das ist fast so ein bisschen wie so eine Nahrungskette. Jesus, seine Kinder, die Juden und dann die Hunde. Aber was mich daran am meisten fasziniert hat, ist eine Erkenntnis, die ich dann gemacht habe. Ich kenne diese Geschichte schon unglaublich lange, aber mir ist noch nie aufgefallen. Die meisten von uns sind keine Juden. Darüber denken wir im Normalfall gar nicht nach. Das sind so Texte, die nehmen wir einfach als gegeben hin, die sind für uns geschrieben, wir sind ja die Christen. Aber eigentlich, wenn wir in diesem Bild bleiben, sind wir die Hunde, die da rumlaufen. Wir sind keine Juden. Und Jesus sagt, ich bin zu den Juden gesandt worden, das sind meine Kinder. Wir sind das untere Ende der Kette. Wir sitzen da und warten, dass wir die Brotkrumen auflecken dürfen. Wir sind brotkrumenleckende Hunde. Und trotzdem gehören wir zu Gott. Wir sind trotzdem Gottes Kinder. Trotzdem nimmt Gott uns an und macht uns damit zu seinen Kindern. Eigentlich ist es reine Gnade, dass er uns, obwohl wir nur diese Hunde sind, annimmt. Das erinnert mich an einen Abschnitt aus dem Römerbrief. Römer 11. Römer 11, Vers 16 bis 24. Jetzt haben wir das gerade erst studiert in der Lektion, aber wir können es ja trotzdem nochmal lesen, damit ihr euch erinnert, was wir studiert hatten. Römer 11, 16 bis 24.
Unser Abraham und die anderen Stammväter heilig waren, werden auch ihre Nachkommen heilig sein. Denn wenn die Wurzel des Ölbaums heilig ist, dann werden es auch die Zweige sein. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingebrochen. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingebrochen wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wendet ihr jetzt ein, diese Zweige wurden doch herausgebrochen, um Platz für mich zu schaffen. Richtig? Aber denkt daran, dass diese Zweige, die Juden, herausgebrochen wurden, weil sie Gott nicht glaubten. Und du an ihrer Stelle eingebrochen bist, weil du glaubst. Sei also nicht stolz, sondern fürchte dich davor, dass es dir ebenso ergehen könnte. Denn wenn Gott die ursprünglichen Zweige nicht verschonte, wird er auch euch nicht verschonen. Lesen wir mal bis dahin.
Der Ölbaum. Und Paulus vergleicht hier die Juden mit einem Olivenbaum. Stellt euch so einen Olivenbaum vor, der mit schön saftigen grünen Blättern und Zweigen. Das ist ein kultivierter Olivenbaum, einer, der gepflegt worden ist, einer, an dem gearbeitet wurde, damit er schön ist, damit er die besten Oliven hervorbringt, das beste Öl. Und die Juden sind so ein kultivierter Olivenbaum, den Gott über viele Jahrhunderte hinweg gepflegt hat. Doch einige sind dann ungläubig geworden und diese Äste hat Gott abgebrochen. Und an dieser Stelle wurden die Heiden eingepfropft. Ich weiß nicht, ob ihr so das System des Einpfropfens irgendwie, ob ihr damit vertraut seid, aber es ist tatsächlich so, dass an Stellen, wo ein Ast abgebrochen wurde in einem Baum, dort kann ein neuer Ast rangesetzt werden. So kann man zum Beispiel auch gemischte Apfel- und Birnenbäume künstlich erschaffen, indem man Äste einfach heranfügt, die eigentlich ursprünglich nicht dahin gehören. Und dieses Bild verwendet Paulus hier. Und den Leuten ist das bekannt, wie dieses Einpfropfen funktioniert. Das ist klar, wenn da ein Ast weggebrochen wird, dann kann man da einen neuen ransetzen. Aber was man nicht tut, ist, dass man dafür wilde Olivenbaumzweige nimmt. Wenn man da einen kultivierten Baum hat, dann nimmt man schöne Äste von guten Bäumen, die schon lange gezüchtet worden sind. Keine wilden Zweige. Aber hier bezeichnet Paulus die Heiden als wilde Olivenbaumzweige. Zweige, die an diesen Baum eigentlich nicht so rangehören. Aber jetzt gibt Gott, und darauf will Paulus so ein bisschen hinaus, Gott gibt den Heiden seine Gnade und sagt, du hast zwar bisher nicht zu meinem Volk gehört, aber ich füge dich jetzt hinzu. Und gleichzeitig warnt natürlich Paulus die Heidenchristen, dann nicht übermütig zu werden. Haben wir ja gelesen in Vers 18. Rühme dich nicht. Und wieder sind wir die Heiden in diesem Bild. Wir sind die wilden Olivenbaumzweige, die hinzugefügt worden sind. Wir werden nur aus Gnade eingepfropft. Das ist zwar jetzt schon so lange her, das sind 2000 Jahre, dass es diesen Bruch, sage ich mal, zwischen Juden und Christen, Heidenchristen gab. Darum vergessen wir das so schnell. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, gehören wir nicht zu diesem ursprünglichen Volk, sondern Gott nimmt uns an, weil er sagt, ich möchte auch die wilden Zweige hinzunehmen. Es ist Gottes Gnade, dass wir von dieser Wurzel leben können. Aus Gnade gehören wir jetzt zu diesem kultivierten Olivenbaum. Aus Gnade sind wir gerettet worden. Und zwar ohne eigenes Zutun. Wir wurden nicht mal in die richtige Familie geboren. Wir haben auch nichts getan dafür, dass Gott jetzt sagt, okay, hey, du bist cool, dich nehme ich dazu. Wir können Gott nicht davon überzeugen, uns seine Gnade zu geben. Alles, was wir tun können, ist glauben, dass es wahr ist. Glauben, dass Jesus uns diese Gnade möglich macht. Durch seinen Tod und seine Auferstehung dürfen wir zu Gott kommen. Und zwar so, wie wir sind. Egal, wo wir herkommen, was wir schon erlebt haben. Und Gott nimmt uns an und macht uns zu seinen Kindern. Er setzt uns an den Tisch, obwohl wir eigentlich Hunde sind. Und das ist ein absolut unverdientes Geschenk. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Gedicht geschrieben. Und der Schluss, die letzte Strophe quasi, ging folgendermaßen. 100% Gnade, die ich nicht verdient habe, sie ist ein Geheimnis, das auf ewig dein ist. Ich mache jetzt mal einen kleinen Exkurs, weil es in diesem Thema eine Frage gab, die mich ein bisschen bewegt hat. Wir wissen ja jetzt, dass wir wissen aus der Bibel, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und jetzt habe ich in letzter Zeit darüber nachgedacht, ob Gnade und bedingungslose Liebe sich gegenseitig ausschließen. Also, wenn jemand mir Gnade erweist, dann bedeutet das ja, dass ich in seinen Augen etwas falsch gemacht habe, er mir jedoch gnädig ist und mir das nicht anlastet. Das ist Gnade. Ich mache was falsch, aber jemand sagt, es ist okay, ich bin dir gnädig. Wenn mich jetzt aber jemand bedingungslos liebt, dann ist es doch egal, was ich tue, er liebt mich einfach. Dann sollte es doch eigentlich auch nichts geben, weswegen er mir gnädig sein müsste. Denn er liebt mich ja einfach so, wie ich bin. Wofür brauche ich dann die Gnade? Mit dieser Frage habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Und da ich jetzt hier über Gnade geredet habe, dachte ich, ich lasse das mal mit einfließen. Aber Gott sagt uns nicht einfach, ich liebe dich, egal was du tust. Er sagt, du bist mein Kind. Und ich glaube, in diesem Bild der Kindschaft, da steckt unglaublich viel drin. Das ist ein unglaublich starkes Bild. Und ich vermute, dass die, die selbst Kinder haben, in manchen Bereichen Gott noch besser verstehen können als die, die keine Kinder haben. Aber selbst ich habe noch keine Kinder. Selbst ich kann nachvollziehen, dass Eltern ihre Kinder einfach bedingungslos lieben. Das sind die Kinder. Ich liebe das Kind, weil es mein Kind ist, nicht weil es irgendetwas tut oder irgendetwas besonders toll ist oder was weiß ich. Es ist einfach mein Kind. Das heißt jetzt aber nicht, dass Eltern alles, was die Kinder tun, gut finden. Obwohl sie sie bedingungslos lieben, obwohl es einfach ihre Kinder sind und sie sie wirklich über alles lieben. Aber es gibt trotzdem Dinge, wo sie sagen, das ist nicht so clever oder nicht so nett, nicht so aufmerksam von dir. Oder das solltest du nicht tun, weil es nicht gut für dich ist. Die Eltern werden jetzt ihre Kinder aber nicht verstoßen, nur weil sie etwas tun, was sie nicht gut heißen. Sondern weil sie sie bedingungslos lieben, werden sie ihren Kindern gegenüber gnädig sein. Und sie lieben, ohne auf das Verhalten zu schauen. Ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen, oder? Dieses Bild der Elternschaft drückt so viel aus. In manchen Dingen glaube ich, oder merke ich, ich kann Gott besser verstehen, wenn ich mir ihn als Elternteil vorstelle. Exkurs beendet. Sehen wir uns selbst als Brotkrumen leckende Hunde? So wie diese Frau in der Geschichte es getan hat. Wenn wir diese Geschichte in Matthäus uns anschauen, da geht die Frau darauf ein und sagt, ja, ich bin nur ein Hund, aber selbst Hunde bekommen etwas ab. Haben wir die Größe, so zu reden und selbst so zu sehen? Kennen wir unseren Platz als Hunde und sind dankbar dafür, dass wir trotzdem dazugehören dürfen, obwohl das vor einigen Jahren ursprünglich nicht der Plan war? Dankbar dafür, dass wir Brotkrumm abbekommen? Sind wir dankbar dafür, dass Gott uns aus reiner Gnade und vollkommen unverdient annimmt? Ich glaube, wir können darauf vertrauen, dass Gott immer dafür sorgt, dass auch für uns genug Brotkrumen da sind. Dass auch wir etwas abbekommen von der Liebe, die er uns gibt. Wir können darauf vertrauen, dass er uns an diesen guten, kultivierten Ölbaum, Olivenbaum einpfropft. Und letztendlich können wir uns dessen sicher sein, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und dafür möchte ich Gott für den Rest meines Lebens danken. Unsere einzige Antwort auf dieses unverdiente Geschenk kann ein Leben in Dankbarkeit sein. Ich will noch einen Text lesen aus Römer 15. Ja, es ist jetzt ein ganzer Abschnitt, der geht eigentlich so von 7 bis 13. Aber ich lese mal nur Römer 15, Vers 9. Und er kam, also Jesus, und Jesus kam, damit auch die anderen Völker Gott für die Barmherzigkeit ehren, die er ihnen erwiesen hat. Das meinte auch der Psalmist, als er schrieb, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will deinem Namen Loblieder singen. Bei Luther heißt dieser Vers, die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen. Wir sind Heiden. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen Gott loben, weil wir dazugehören dürfen, weil er uns annimmt als seine Kinder. Amen. Amen. Gott, ich danke dir, dass du uns als deine Kinder annimmst. Dass wir zu dir kommen können, dass wir zu dir gehören, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen. Dass du uns ja in deinen guten, gepflegten Olivenbaum einpfropfst, dass wir dazugehören. Danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir dazugehören dürfen, um es möglich zu machen. Danke, dass du uns dadurch zeigst, wie sehr du uns liebst. Ich bitte dich, dass du uns das immer wieder spüren lässt. Dass es nicht nur ein theoretischer Gedanke ist, sondern dass wir tief in unserem Innern spüren, dass wir geliebte Kinder sind. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder von dieser Wahrheit überzeugst. Amen.
Amen.
Mögen die Regentropfen sanft auf dein Haupt fallen. Möge der weiche Wind deinen Geist belehren. Möge der sanfte Sonnenschein dein Herz erleuchten. Mögen die Lasten des Tages leicht auf dir liegen. Und möge unser Gott dich hüllen in den Mantel seiner Liebe. Amen.
Amen.